Ich möchte erst noch mal beten für die Predigt. Vater, Sohn und Heiliger Geist, bitte schenk offene Ohren und Herzen und die Worte, die sie erreichen. Amen. Ja, vor Jahren habe ich von Gott einen Auftrag bekommen. Also, und ich soll hier über das Vaterunser predigen. Wir haben ja eben gerade schon, wer es gemerkt hat, das Vaterunser gesungen. Das ist wohl das bekannteste und meistgebetete Gebet bei uns Christen. Und gerade dieses häufige Sprechen bringt es mit sich, dass die so bekannten Worte leicht vielleicht auch mal gedankenlos gesprochen werden. Und deshalb, glaube ich, ist mir diese Predigt aufs Herz gelegt worden. Der Text des Vaterunsers steht bei Matthäus 6 in den Versen 9 bis 13. Ich werde den jetzt nicht vorlesen, weil ich jede Zeile einzeln, bevor ich darüber spreche, sowieso dann nochmal spreche. Das Vaterunser ist das Gebet, das Jesus selbst seine Jünger gelehrt hat, als sie ihn gefragt haben, wie sie wohl richtig beten sollten. Also das einzige Gebet, was uns wirklich so überliefert ist, wie wir beten können. Und ich habe immer wieder mal gemerkt, wenn mir die Worte fehlen, wenn ich selber nicht mehr weiß, was soll ich beten, was kann ich beten, dann kann man sich am Vaterunser festhalten. Die Worte kennt man und die kann man dann auf jeden Fall sprechen. Ja, es geht los, und zwar nicht, wie wir sprechen, Vater unser, sondern unser Vater im Himmel. Wir haben einen Vater im Himmel. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Ich denke, der Himmel war besonders früher unerreichbar. Und wo Gott sich wirklich so rein örtlich lokalisieren lässt, ist nach wie vor mit unserem Körper nicht zu erreichen. Also wir können ihn irgendwie gar nicht so richtig lokalisieren. Es ist der Himmel genannt. Ich dachte, es ist unerreichbar für uns. Und mit diesem Unerreichbaren wird dann der Vater in Verbindung gebracht. Der Vater als Versorger, Oberhaupt, der zuständig dafür ist, dass es der Familie gut geht. Und nicht nur das, Jesus sagt sogar Abba. Und Abba bedeutet Papa. Ich selbst verbinde mit Papa einen liebevollen Vater. Gott sagt in Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Und in Vaters Liebesbrief von Barry Adams sind noch viel mehr Stellen aufgeführt, die über Gottes Liebe zu uns sprechen. So spricht nur ein Vater mit uns, der es gut mit uns meint. Und das ist für mich eine wunderbare Erkenntnis. Dein Name werde geheiligt. Das steht im zweiten Gebot. Und dieses Gebot ist im Judentum so wichtig, dass Gottes Name nicht geschrieben oder ausgesprochen werden darf. Also wirklich so heilig, dass es noch nicht mal ausgesprochen werden darf. Und wenn ich mich dann hier so umgucke, nicht nur bei mir, sondern so ganz allgemein, wie gehen wir denn mit diesem Gebot um? Man hört es überall: Oh Gott, ach du lieber Gott, um Gottes Willen. Also, da wird ständig Gottes Name benutzt, ohne dass wir wirklich eigentlich was von ihm wollen. Es gibt einen Text, der damit beginnt, dass jemand das Vaterunser spricht. Also dieser Text beginnt mit Vater unser im Himmel. Ja, unterbrich mich nicht, ich bete. Da antwortet Gott tatsächlich auf unsere Anrede und wir verstehen es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott öfter so geht, eben auch, wenn man mal eben sagt, oh Gott, ist das furchtbar. Und dann wartet er darauf, dass mehr kommt. So stelle ich mir das immer vor. Ich bin da nicht besser als viele andere. Aber wenn ich mich ertappe dabei, dass ich mal wieder so gedankenlos seinen Namen erwähnt habe, dann versuche ich, dann doch wenigstens ein kurzes Gebet zu sprechen, einfach zu sagen, ja, Herr, hilf mir jetzt oder danke für diese Situation, weil ich irgendwie nicht möchte, dass Gott in so einer Wartestellung ist und nichts mehr von mir kommt. Wer an diesen Texten interessiert ist, also sowohl von diesem Vaterunser im Dialog mit Gott, als auch an Gottes Liebesbrief. Ich habe also ein paar ausgedruckte mitgebracht. Ich denke einfach, es ist wichtig, dass wir uns mal bewusst machen, wie oft wir Gottes Namen eben nicht heiligen, sondern unbenutzt, also eigentlich unbenutzt, benutzen, ohne das richtig zu meinen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. So steht der Text in der Bibel nach Luther. Ja, im Himmel kann ich mir das ganz gut vorstellen. Beziehungsweise daran zweifle ich eigentlich überhaupt nicht, dass Gottes Wille im Himmel passiert. Aber was hier auf Erden? Wenn ich mir die Weltlage so ansehe, egal in welchem Bereich, egal ob es um Kriege geht, um unsere Umwelt, um das Zwischenmenschliche, tja, dann kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das alles Gottes Wille ist. Das ist übrigens auch der Punkt, an dem viele Zweifel ansetzen. Wie kann das Schlimme, das hier passiert, Gottes Wille sein? So ein Gott kann es nicht geben. Das soll ein liebevoller Gott sein. Es ist immer schwer, die Leute dann davon zu überzeugen, dass Gott es trotzdem gut mit uns meint. Ich glaube, dass es Gottes Wille ist, dass wir einen freien Willen haben. Und das schließt leider ein, dass wir Fehler machen, egoistisch uns die Welt untertan machen und nur das Beste für uns herausziehen, nach dem Motto, was bringt mir am meisten? Und ich gucke nicht auf die anderen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott zusieht und am liebsten eingreifen möchte. Aber er möchte auch ein Gegenüber und keine Marionetten. Und diese Marionetten wären wir wiederum ohne freien Willen. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir unseren freien Willen im Angesicht der Gebote Gottes leben und damit Gutes für uns und unsere Umgebung bewirken, oder ob wir unser Ding machen und damit gegen die gute Planung Gottes verstoßen. Aber im Himmel wird Gottes Wille geschehen. Also Gottes Wille wirklich so, dass es auch allen gut geht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da freue ich mich heute schon drüber. Oder drauf. Ja. Unser täglich Brot gib uns heute. Charles Reichenbach, ein Schweizer Evangelist, sagt dazu: Schenk uns alles, was wir bedürfen. Essen, Trinken, Wohnung, Heimat, ein Leben ohne ständige Angst und Sorge, weil du unser Vater bist. Und schon im Alten Testament geht es um die Versorgung durch Gott. Im Psalm 104 heißt es: Alle Augen warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Und dann gibt es immer wieder Stellen in der Bibel, ich habe jetzt nur eine aus dem Neuen und eine aus dem Alten Testament herausgesucht, in denen es um Gottes Versorgung geht. Also im Alten Testament wird zum Beispiel im 2. Mose Kapitel 16 die Geschichte des Volkes Israel erzählt, das 40 Jahre von Gott mit Manna in der Wüste versorgt wird. Und im Neuen Testament, bei Matthäus 6, Vers 26 steht: Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und Gott ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel kostbarer? Und Jesus selbst sagt von sich: Ich bin das Brot des Lebens, in Johannes 6, Vers 35. Auf das wir niemals mehr hungrig werden. Gott hat uns in Jesus die Versorgung gegeben, die Körper, Geist und Seele bedürfen. Und wir dürfen Gott im Vater unser um Versorgung des Leibes bitten und darauf vertrauen, dass er uns gibt, was wir benötigen. Ist vielleicht nicht immer das, was wir meinen zu brauchen, doch es ist das, was wir brauchen, denn Gott weiß, was für uns notwendig ist und was wir brauchen. Und vergib uns unsere Schuld. Jeder von uns wird an allen Geboten schuldig. Wir sind nicht in der Lage, Gottes Gebote zu halten. Da mag man behaupten, ich habe noch nie jemanden getötet, aber gedacht, so ein Blödmann oder so ein Dover, hat bestimmt jeder schon mal. Und das ist meines Erachtens tatsächlich schon der Beginn des Tötens. Finde ich jemanden doof, gucke ich ihn nicht besonders freundlich an. Vielleicht auch gar nicht. Und wie heißt es? Blicke können töten. Und damit, denke ich, haben wir dann vielleicht auch schon das 5. Gebot gebrochen und sind somit schuldig geworden. Und so ist es, denke ich, auch mit anderen Geboten, mit sämtlichen anderen. Dass ein Kind mal gegen seine Eltern rebelliert und sie dadurch nicht achtet, oder dass man dem anderen Geschlecht mal hinterher guckt. Das weiß jeder für sich. Und Gott weiß um dieses Unvermögen und sendet uns Jesus. Nur durch ihn sind wir fähig, dass unsere Schuld vergeben werden kann. Und wenn wir nun beten, vergib uns unsere Schuld, können wir auf den 1. Johannes 1, Vers 9 vertrauen, in dem steht: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Welch eine starke Zusage, die uns die Last von den Schultern nehmen kann. Tja, und dann geht's weiter. Wie auch wir unseren Schuldigern. Ein starker Satz, aber bedenken wir den? Das eine ist, Gott will uns vergeben, aber ebenso, wie wir den anderen vergeben. Und Vergebung fällt vielen Menschen sehr schwer. Also wir sollen unseren Groll auf unseren Gegenüber loslassen oder anders gesagt nicht festhalten, für diejenigen, für die Loslassen mit negativen Gefühlen verbunden sind. Loslassen ist immer so, ich verliere was, aber etwas, was ich nicht festhalte, ist ein bisschen entspannter. Also wenn ich ein Kind loslasse, dann fällt es. Wenn ich es aber nicht festhalte, hat es die Möglichkeit, seine eigenen Wege vielleicht zu gehen. Ich habe etwas erlebt, was ich lange nicht vergeben konnte. Und immer wieder kam diese Situation in mir hoch und ich habe immer gedacht, nee, kann ich nicht vergeben. Aber immer wieder merkte ich, dass Gott mich an diesen Punkt geführt hatte oder hat, dass ich vergeben sollte. Das habe ich immer mal wieder mit meiner Seelsorgerin besprochen und irgendwann hat es mich aber dann so gedrängt, dass wir das wirklich mal als Punkt hatten und uns ganz intensiv damit auseinandergesetzt haben. Und sie meinte damals, dass ich nicht vergeben können müsste, sondern bereit sein müsste, den Groll nicht mehr festzuhalten und ihn an Gott abzugeben. Und er würde dann schon machen. Und so habe ich im Gebet Gott gesagt, dass ich wüsste, dass er wolle, dass ich diesen Groll vergebe, was ich aber nicht wirklich könnte. Ich habe ihm auch gesagt, dass seine Vergebung ja viel größer ist, weil wir Jesus umgebracht haben und er uns trotzdem an der Stelle vergeben hat. Also war meins eigentlich eine Kleinigkeit, aber es hat mich trotzdem so tief getroffen gehabt, dass ich da lange mit gekämpft habe. Also habe ich ich habe dann gesagt, ich bin bereit, ich gebe dir diese Geschichte ab und ich halte sie nicht mehr fest. Das Ergebnis war erstmal, ich war frei. Ich hatte richtig das Gefühl, puh, da ist was von mir abgefallen. Und der Hammer war nachher, als ich demjenigen, dem ich seine Schuld an mir vor Gott vergeben hatte, wieder traf, merkte er, dass sich unsere Beziehung geändert hatte. Ich musste nicht mehr mit ihm streiten, was sonst innerhalb kürzester Zeit geschehen war. Da hat sich also, ohne dass ich irgendetwas dazu getan hatte, außer dass ich das Gott abgegeben hatte, wirklich was verändert. Und ich kann jede und jeden nur ermutigen, die Möglichkeit zu ergreifen und Groll loszulassen und bei Gott abzugeben. Das macht frei und ist die Voraussetzung dafür, dass Gott uns auch anderes vergeben kann. Tja, und nun kommt und führe uns nicht in Versuchung. Darüber habe ich tatsächlich nachgegrübelt. Das hat mich einige Tage gekostet, weil ich überhaupt nicht wusste, was soll ich denn damit anfangen. Und da ich zu keinem Ergebnis kam und auch keine Antwort von Gott auf meine Bitte um Hilfe bekam, habe ich gegoogelt. Herr Google weiß ja alles. Da gibt es einige interessante Auslegungen der Bibel, aber für mich war dann die wichtigste Erkenntnis die in Jakobus 1, 13 und 14 steht. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Und das hat mir dann einen Zugang zu der ganzen Sache gegeben. Wir können also Gott bitten, dass er uns davor bewahrt, in die Versuchung zu geraten. Gott lässt Versuchung zu, so wie bei Jesus zum Beispiel, der von Satan in der Wüste dreimal versucht wurde. Wer es nachlesen möchte, Matthäus 4. Aber um nicht in solche Situationen zu kommen, und Vorsicht, die sieht bei jedem anders aus. Also nicht in irgendwelche Versuchungssituationen zu kommen, darum dürfen wir Gott bitten, dass er uns einfach davor bewahrt. Und wir dürfen ihn auch bitten, dass wenn wir in Versuchung sind, dass er uns dann führt. Also es gibt eine Übersetzung, da heißt es dann, und führe uns in der Versuchung. Also darum dürfen wir oder darum bitten wir in diesem Satz, und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Böse. Wenn ich jetzt fragen würde, würde es sicher viele Antworten geben, was das Böse ist. Krieg, Verzweiflung, Tod, Krankheit, Sucht, Umstände, die uns in unserem Leben bedrücken. Aber auch Böses in uns, Neid, Wut, Zorn, Hass, negative Eigenschaften, die uns und unseren Mitmenschen das Leben schwer machen. Und natürlich auch Satan, der Widersacher Gottes, der uns umgarnt und uns vormacht, dass er es gut mit uns meint. Von all dem brauchen wir Erlösung. Täglich, stündlich, minütlich, immer wieder. Also erlöse uns von dem Bösen. Und dann kommt der Jubel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, ihm gehört das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Er, der stärker ist als alles Böse. Er kann uns diese Bitten erfüllen. Und das nicht hier, nicht nur hier, sondern auch in Ewigkeit. Und dann kommt, wie nach jedem anderen Gebet auch, Amen. Das so viel heißt wie, so ist es. Es ist ein Schlusspunkt und vor allen Dingen eine Bekräftigung. Ja, ich hoffe, ich habe euch durch die Predigt über das Vaterunser einfach ein bisschen bewusster machen können und ihr betet in Zukunft vielleicht anders. So geht es mir, seit Gott mir den Auftrag zu dieser Predigt gegeben hat. Amen.